Also, stell dir mal den Mann vor, der in gleich drei großen Weltreligionen als die ultimative Säule des Glaubens gefeiert wird.
Der Patriarch schlechthin, ja.
Genau. Und jetzt, stell dir vor, wie genau dieser Mann bei der allerersten existenziellen Krise sein verheißenes Land einfach fluchtkattig verlässt.
Hals über Kopf.
Ja, er liefert seine eigene Frau an einen fremden König aus, nur um seine eigene Haut zu retten. Und dabei sabotiert er eigentlich Gottes gesamten Masterplan.
Fast komplett, ja.
Richtig. Und genau dort, an diesem unfassbaren moralischen Tiefpunkt beginnen wir. Willkommen zu unserer heutigen Quellenbetrachtung.
Hallo zusammen.
Wir nehmen uns heute, die Aufzeichnungen von Dr. Kenneth Maths vor, konkret die 11. Sitzung über die Genesis.
Eine extrem spannende Quelle.
Absolut. Unsere Mission bei dieser tiefgehenden Analyse heute ist es, das Leben von Abraham mal richtig zu sezieren. Wir betrachten hier nämlich keine verstaubte antike Landkarte, sondern wir wollen herausfinden, wie Abrahams exakte physische Reisen im Grunde ein knallhartes Spiegelbild seiner psychologischen und spirituellen Evolution sind.
Genau, eine innere und äußere Reise.
Und hast du als Zuhörer jemals das Gefühl gehabt, dass du deine Komfortzone komplett verlassen musst, ohne einen klaren Plan zu haben, wohin die Reise eigentlich geht?
Das ist ein sehr gutes Bild, ja.
Weil jeder große Aufbruch beginnt ja mit einem radikalen Schnitt. Und dieser Schnitt, der war bei Abraham extrem, oder?
Er war existenziell. Also wirklich. Wir sprechen hier über die Aufgabe aller konzentrischen Kreise der Sicherheit, die ein Mensch in der antiken Welt überhaupt haben konnte. Abraham verlässt Ur im südlichen Irak, zieht nach Harran in der heutigen Türkei und von dort weiter nach Kanaan. Das sind gewaltige Strecken.
Warte mal, wie weit ist das ungefähr?
Von Ur nach Harran sind es etwa 600 Meilen. Und von Harran nach Kanaan dann nochmal 400 Meilen.
Krass. Zu Fuß und mit Herden.
Genau. Und er muss dabei die äußerste Schicht seiner Sicherheit, sein Land, aufgeben. Dann die mittlere Schicht, also seinen Clan, und schließlich den allerinnersten Kern, das Haus seines Vaters, Terach. In einer Welt, in der Identität und Rechtsschutz und physisches Überleben ausschließlich an die Sippe gekoppelt waren, gleicht das fast einem sozialen und wirtschaftlichen Suizid.
Wow.
Ja. Er bekommt keinen ausgearbeiteten Masterplan, keine geografischen Koordinaten. Der Auftrag lautet schlicht: Geh in das Land, das ich dir zeigen werde.
Also lass uns das mal aufschlüsseln. Das ist ja, als würde man heute sein gesamtes Vermögen auflösen, alle sozialen Brücken abbrechen und ohne Ziel in die Wüste marschieren. Und zwar nur, weil eine innere Stimme es einem befiehlt. Es ist wie einen sicheren Job kündigen, um ein Start-up zu gründen, aber ohne Businessplan, ohne Startkapital.
Und nur mit dem Versprechen eines Investors, den man noch nie gesehen hat.
Genau das. Und der Ausgleich dafür sind ja drei gewaltige Versprechen von Gott, ne? Aus Genesis 12. Land, eine große Nation und massiver Segen.
Richtig.
Aber hier stoßen wir doch sofort auf eine absurde biologische Barriere. Abraham ist bereits 75 Jahre alt und seine Frau Sarah ist unfruchtbar. Wie baut man denn da eine imperiale Nation auf, wenn die fundamentale Biologie total dagegen spricht?
Die Biologie ist hier ganz bewusst der limitierende Faktor. Dr. Matthews betont, dass dies zeigen soll, dass dieser Segen eben keine natürliche Entwicklung ist,
Ah, okay.
sondern ein gezielter göttlicher Eingriff. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, müssen wir auch den Begriff des Segens im alten Orient richtig einordnen.
Wie meinst du das?
Naja, das war keine abstrakte, spirituelle Wohlfühlatmosphäre. Segen bedeutete knallharte geopolitische und wirtschaftliche Realität.
Also eher so harte Fakten.
Genau. Nachkommen, Land, militärische Sicherheit und materieller Wohlstand. Die Zusage, ich werde segnen, die dich segnen, und wer dich verflucht, den werde ich verfluchen, das ist im Grunde ein außenpolitisches Schutzbündnis.
Ah, verstehe.
Wer sich diplomatisch oder militärisch gegen Abraham stellt, wählt den Fluch, also den göttlichen Entzug von Lebensgrundlagen, und wer Frieden mit ihm sucht, bekommt den Segen.
Aber warte mal, wenn Gott ihm einfach so pauschal Land, Reichtum und diesen absoluten Schutz verspricht, das klingt extrem nach willkürlicher göttlicher Bevorzugung. Warum fokussiert sich Gott auf diesen einen völlig unbedeutenden Typen aus Ur, während eigentlich der Rest der Welt in sich zusammenfällt? Ist das nicht ein extrem elitäres Konzept?
Auf den ersten Blick wirkt es extrem elitär, da hast du recht. Aber die theologische Mechanik dahinter ist das genaue Gegenteil.
Okay.
Wir müssen das vor dem Hintergrund von Babel sehen. Beim Turmbau zu Babel hatte sich die Menschheit aus Stolz und Rebellion zentralisiert. Sie wollten sich ein Monument bauen, die eigene Autorität zementieren.
Und wollten nicht über die Erde verstreut werden, ne?
Ganz genau, sie weigerten sich, die Erde zu bevölkern. Babel war das ultimative Symbol menschlicher Autonomie und Entfremdung von Gott.
Mhm.
Gottes Antwort darauf war die Zersplitterung und Verwirrung der Völker. Abrahams Berufung ist nun der direkte Gegenentwurf dazu, das strategische Gegenmittel zu Babel.
Das Gegenmittel, okay.
Er wird nicht erwählt, um einfach isoliert Privilegien zu genießen, sondern er fungiert als Trichter.
Ein Trichter?
Ja. Gott gießt seinen Segen in diesen einen Mann und diese eine künftige Nation, damit dieser Segen dann systematisch wieder in alle zersplitterten Völker der Erde fließen kann. Abraham ist das Werkzeug zur Reintegration der Menschheit.
Das ist ein echt faszinierendes Konzept. Babel ist quasi die egoistische Zentralisierung und Abraham ist die göttliche Dezentralisierung.
Sehr gut zusammengefasst.
Und zunächst scheint dieser Plan ja auch perfekt aufzugehen. Er beweist immensen Glauben, kommt in Kanaan an und baut Altäre.
In Sichem und Bethel, ja.
Genau, mitten in einer feindlichen, polytheistischen Welt. Also ein echter spiritueller Höhenflug. Aber kaum hat er diese Spitzenleistung erbracht, bricht eine gewaltige Hungersnot aus.
Ein Realitätsschock.
Absolut. Der Mann, der gerade alles für das ach so verheißene Land aufgegeben hat, steht plötzlich kurz vor dem Verhungern. Wie reagiert er da?
Naja, eine Hungersnot in Kanaan zwang die Menschen damals unausweichlich zur Migration. Das Klima dort war extrem unberechenbar.
Wohin geht man da?
Die logische geopolitische Lösung für so eine Krise war Ägypten. Durch den Nil und seine absolut verlässlichen Überschwemmungen war Ägypten der unangefochtene Brotkorb des antiken Nahen Ostens.
Ah, okay.
Wenn das Überleben in Kanaan auf dem Spiel stand, zog man in den Süden.
Abraham verhält sich hier also zunächst nur wie ein ganz pragmatischer Überlebenskünstler.
Aber hier wird es erst recht interessant.
Mhm. Denn genau bei diesem pragmatischen Überlebenstrip nach Ägypten erleben wir ja den totalen Absturz unseres sogenannten Glaubenshelden.
Da hast du recht.
Aus nackter, panischer Angst vor den Ägyptern gibt er seine Frau Sarah als seine Schwester aus. Und das war ja nicht mal ein einmaliger Ausrutscher.
Nein, das macht er später nochmal.
Genau, er zieht dieselbe Nummer später in Kapitel 20 bei König Abimelech in Gera nochmal ab. Er deklariert das sogar als seine Standardstrategie auf Reisen.
Ja, eine Überlebensstrategie.
Ich frage dich, der uns gerade zuhört, wie gehst du damit um, wenn deine ultimativen Vorbilder so gravierend scheitern? Er wirft seine eigene Frau den Wölfen vor, um selbst am Leben zu bleiben. Das ist doch Wahnsinn.
Es ist schockierend. Aber Abrahams Angst war historisch extrem fundiert. Die moralische Konvention der antiken Welt, selbst unter heidnischen Herrschern, war zynisch.
Inwiefern?
Man beging keinen offiziellen Ehebruch. Das war tabu. Um aber eine begehrte Frau legal in den eigenen Harem zu holen, ermordete man einfach vorher ihren Ehemann.
Oh Gott, krass.
Ja, so war die Ehefrau offiziell Witwe und damit frei. Abraham kannte diese brutale Mechanik und versuchte, das System durch einen Halbwahrheitstrick auszuhebeln. Sarah war nämlich tatsächlich seine Halbschwester.
Ach, das war gar nicht komplett gelogen.
Nicht komplett, nein. Aber das Resultat war fatal. Der Pharao nahm Sarah ganz legal und ahnungslos in seinen königlichen Harem auf.
Und indem Sarah in diesem Harem wandert, wird sie ja direkt in das dynastische Machtspiel Ägyptens eingesaugt. Das ist ja kein trivialer Ort.
Überhaupt nicht.
Das ist quasi das politische Reproduktionszentrum des ganzen Imperiums.
Genau, hier liegt der kritische Mechanismus, der dem gesamten göttlichen Plan bedroht, wie Dr. Matthews aufzeigt.
Mhm. Okay, also pure Politik.
Ja, und wenn Sarah in diesem Harem schwanger wird, ist die Linie des verheißenen Erben biologisch und politisch unwiderruflich kompromittiert.
Weil keiner mehr weiß, wer der Vater ist.
Exakt. Der Pharao oder Abraham. Der Plan Gottes, durch Abrahams reine Linie die Welt zu segnen, steht durch Abrahams eigene Feigheit vor dem Totalen aus.
Er tauscht quasi die Vaterschaft der Verheißung gegen seine eigene physische Sicherheit. Das ist eine unfassbare Ironie.
Absolut.
Der angebliche Segensträger sabotiert sich komplett selbst. Und wie reagiert Gott darauf?
Gott muss eingreifen. Er schlägt den Pharao mit mysteriösen Krankheiten, die sexuelle Beziehungen physisch verhindern.
Krass.
So schützt er Sarahs Integrität. Und am Ende fliegt der Schwindel dadurch auf.
Das heißt, der Mann, der eigentlich Gottes Segen in die Welt bringen sollte, wird hier buchstäblich zu einer Art biologischen Waffe gegen Ägypten?
Ja, das ist eine völlige Umkehrung seiner Berufung. Er agiert de facto als Fluch für das ägyptische Königshaus. Und der Pharao, ein heidnischer Herrscher, beweist in dieser Szene paradoxerweise viel mehr moralische Integrität als der Prophet Gottes.
Er entlarvt die Lüge und wirft ihn einfach raus.
Richtig. Aber er überhäuft ihn ironischerweise vorher noch mit Silber, Gold und extrem viel Vieh. Abraham verlässt Ägypten als reicher Mann. Und was wir hier auf einer Metaebene unbedingt erkennen müssen, ist die tiefe theologische Vorahnung.
Ah, du spielst auf die Blaupause für den Exodus an, richtig.
Ganz genau. Diese Ereignisse sind kein erzählerischer Zufall, sondern ein prophetisches Fraktal.
Wie meinst du das genau?
Für die späteren israelitischen Leser war die Parallele unübersehbar. Etwa 400 Jahre später wird die gesamte Familie Jakobs durch eine weitere Hungersnot nach Ägypten getrieben.
Stimmt.
Sie werden dort in die Sklaverei geraten, Gott wird massiv mit Plagen eingreifen, den Pharao demütigen und die Israeliten werden Ägypten ebenfalls mit gewaltigem Reichtum verlassen.
Wahnsinn. Abrahams persönliches Versagen und seine Befreiung fungieren also als eine Art mikrokosmische Blaupause für das spätere nationale Schicksal Israels.
Die Geschichte wiederholt sich in einem viel größeren Maßstab.
Aber ironischerweise ist es doch genau das Resultat seines moralischen Versagens, also dieser immense, völlig unverdiente Reichtum aus Ägypten, der dann sofort den nächsten Riss in seiner Welt verursacht.
Ja, Reichtum bringt neue Probleme.
Diese ganzen ägyptischen Geschenke so riesig geworden, dass das Land sie nicht mehr fassen kann.
Mhm.
Die Hirten von Abraham und Lot fangen an zu streiten. Es droht ein echter innerfamiliärer Krieg.
Und ein Konflikt, der geopolitisch brandgefährlich war. Dr. Matthews weist hier auf einen sehr bewussten Hinweis im Text hin. Die feindlichen Kanaaniter und Peresiter lebten zu dieser Zeit im Land.
Die haben natürlich zugeschaut.
Genau.
Abraham und Lot sind eine winzige, monotheistische Minderheit in einem feindlichen Territorium. Ein gespaltener Clan sendet ein Signal extremer Schwäche aus.
Interne Spaltung bedeutet also den sicheren Tod.
Wenn sie sich intern zerfleischen, werden sie von den umliegenden Völkern einfach gnadenlos ausgelöscht. Die physische Sicherheit der Familie verlangte eigentlich nach unbedingter Einheit. Aber Abraham scheint hier aus seinem Fiasko in Ägypten gelernt zu haben. Damals klammerte er sich ja panisch an sein eigenes Leben. Jetzt, als der mächtigste Mann und Anführer der Sippe, hätte er jedes Recht der Welt gehabt, den Konflikt autoritär zu beenden und einfach das beste Land für sich zu beanspruchen.
Absolut.
Aber er tut das genaue Gegenteil. Er reagiert extrem gnädig, er verzichtet auf sein Recht und überlässt Lot die allererste Wahl.
Und Lots Entscheidungsprozess dabei offenbart tiefgreifende theologische Dimensionen.
Was wählt er denn?
Er schaut auf die Ebene des Jordan nahe Sodom. Die Landschaft wird im Text beschrieben als wie der Garten Gottes oder eben wie das Land Ägypten, aus dem sie gerade entkommen sind.
Ah, Optik ist alles?
Tisch ist es das absolute Paradies. Und wirtschaftlich natürlich höchst lukrativ. Doch Lot unterliegt der Gier. Er ignoriert die moralische und spirituelle Toxizität der Stadt Sodom völlig.
Obwohl die schon für ihre extreme Bosheit bekannt war.
Ja, das war stadtbekannt.
Um das mal in ein modernes Bild zu übersetzen, Lot entscheidet sich da wie so ein skrupelloser Daytrader.
Ein gutes Bild.
Er sieht nur den kurzfristigen Profit, diese enormen Boni und die glänzende Fassade der fruchtbaren Ebene. Aber er ignoriert völlig das gewaltige, toxische Langzeitrisiko, das diese Kultur von Sodom mit sich bringt. Er nimmt quasi den Job bei einem extrem unmoralischen, aber profitablen Unternehmen an, nur weil das Bürogebäude wie ein Palast aussieht.
Genau das ist es. Und was hier faszinierend ist, wir sehen, wie Paulus das Jahrhunderte später im Neuen Testament auf die Spitze treibt. Er nennt diese Art der Gier schlichtweg Götzendienst. Dieser Riss in der Familie ist aus Sicht der Genesis kein tragischer Unfall, sondern Teil eines gigantischen theologischen Musters.
Also was bedeutet das alles?
Trennung oder Separation ist ein zentrales theologisches Triebwerk. Ein Filterprozess des gesamten Buches Genesis.
Warum nutzt Gott denn Trennung als Werkzeug?
Gott reformiert in der Genesis sehr selten das Bestehende. Er trennt stattdessen das Neue vom Alten ab.
Ah.
Das beginnt schon ganz am Anfang bei der Schöpfung. Die Trennung von Himmel und Erde, von Licht und Finsternis.
Stimmt.
Es zieht sich dann durch die Blutlinien. Gott trennt den gerechten Seth vom mörderischen Kain. Und bei Abraham sehen wir, wie die Blutlinie des versprochenen Erlösers immer feiner destilliert und eingegrenzt wird.
Lot wird also aussortiert.
Genau. Lot muss aus dieser Gleichung entfernt werden, genauso wie später Ismael von Isaak getrennt wird und Esau von Jakob. Dieser Filterprozess isoliert die Verheißung von korrumpierenden Einflüssen.
Und was wird dann aus Lot?
Historisch gesehen entwickeln sich aus Lots Linie später die verfeindeten Ammoniter und Moabiter.
Ah, okay.
Nach Lots Weggang fordert Gott Abraham dann auf, das Land symbolisch abzugehen, um seinen Glauben an die Verheißung zu festigen.
Die Trennung war also theologische Notwendigkeit. Aber dieses toxische Risiko von Lots Daytrades, von seiner gierigen Wahl, das manifestiert sich kurz darauf ja echt brutal in Kapitel 14.
Eine geopolitische Katastrophe bricht los. Ja?
Eine mächtige Koalition von Königen aus dem Osten überfällt diese westlichen Städte, darunter eben auch Sodom. Sie plündern alles und entführen Lot samt seinem ganzen neu gewonnenen Reichtum. Und plötzlich muss Abraham, der ja eigentlich gerade gelernt hatte, loszulassen, massiv eingreifen.
Er rüstet auf.
Genau. Er rüstet seine Diener auf und jagt diese imperiale Armee, um genau den Mann zu retten, der ihn ausgenutzt hat. Das katapultiert Abraham ja komplett auf die internationale Bühne.
Ja, und in genau diesem militärischen Kontext wird Abraham im Text zum allerersten Mal als Hebräer bezeichnet.
Hebräer. Warum gerade da?
Das ist linguistisch und soziologisch von enormer Bedeutung, wie die Quellen zeigen. Das Wort stammt entweder von seinem Vorfahren Eber ab oder, und das ist sehr wahrscheinlich, von einer Wurzel, die hinübergehen oder Grenzen überschreiten bedeutet.
Ah, okay.
In der damaligen Literatur wurde ein ähnlicher Begriff oft für soziale Außenseiter, Migranten oder Outlaws verwendet. Menschen am Rand der Gesellschaft.
Dass Abraham hier als Hebräer markiert wird, ist also echt spannend. Er agiert da gar nicht als so ein etablierter König, der sein Territorium verteidigt.
Nein, er agiert als Außenseiter, als eine Art legitimer Warlord oder Nomade, der plötzlich das gesamte politische Establishment aushebelt.
Und er jagt diese Armee ja bis ganz in den Norden, nach Dan.
Was auch wieder faszinierend ist, da der Name Dan erst später von einem Redakteur aktualisiert wurde, damit die Leser wissen, wo das ist, den Stamm Dan gab es da ja noch gar nicht.
Stimmt, gute Beobachtung. Jedenfalls schlägt Abraham diese gewaltige Übermacht, befreit Lot und bringt die gesamte Beute zurück.
Mhm.
Und auf dem Rückweg kommt es dann zu einem Gipfeltreffen, das an Kontrast und Symbolkraft eigentlich nicht zu überbieten ist. Er trifft auf zwei völlig gegensätzliche Könige.
Den König von Sodom und Melchisedek.
Genau. Und Melchisedek taucht ja völlig aus dem Nichts auf. Wer ist das eigentlich?
Er ist der König von Salem, was das spätere Jerusalem ist. Aber noch viel wichtiger, er ist Priester des El Elyon.
Was heißt das?
Gott der Höchste. Er ist ein Kanaaniter, der überraschenderweise den wahren Gott anbetet. Er bringt Brot und Wein und segnet Abraham.
Und Abraham gibt ihm ein Zehntel seiner Beute, ne?
Richtig, das ist ein Vorbild für die spätere Priesterschaft. Abraham erkennt seine spirituelle Autorität sofort an.
Aber im absolut harten Kontrast dazu steht dann das Angebot des Königs von Sodom, der ja direkt daneben steht.
Das wirft eine wichtige Frage auf, ja.
Der König von Sodom bietet Abraham nämlich an, die gesamte astronomische Beute zu behalten. Das war der Lottogewinn, die absolute finanzielle Unabhängigkeit.
Mhm.
Aber Abraham lehnt rigoros ab. Er nimmt Brot und Wein von einem mysteriösen Fremden an, schlägt aber diese gewaltige finanzielle Belohnung eines mächtigen Königs aus. Er schwört sogar und nennt Gott dabei beim Eigennamen Jahwe, dass er nicht einen einzigen Schnürsenkel von diesem König annehmen wird.
Genau. Warum tut er das? Die Begründung ist messerscharf, damit niemand, schon gar nicht der König von Sodom, sagen kann, ich habe Abraham reich gemacht.
Nur Gott soll die Ehre bekommen.
Wenn wir das in Relation zu seiner Zeit in Ägypten setzen, sehen wir Abrahams Reifeprozess.
Ah, okay.
Von dem Mann, der in Ägypten aus purer Angst gelogen hat, hin zu einem Mann, der absolutes Vertrauen in Gottes alleinige Versorgung hat. Er hat gelernt, dass wahre Abhängigkeit von Gott bedeutet, solche weltlichen Absicherungen ablehnen zu können.
Das ist eigentlich die perfekte Zusammenfassung. Das war der Kern dieser unglaublichen Reisen. Jeder geografische Punkt auf dieser Landkarte Ur, Haran, Ägypten, Sichem, Dan war im Grunde sein spirituelles Klassenzimmer.
Ein hartes Klassenzimmer.
Absolut. Er hat kapitale Fehler gemacht, daraus gelernt und schließlich bewiesen, dass er wirklich vertraut.
Bevor wir diese Betrachtung für heute abschließen, möchte ich dir als Zuhörer noch einen letzten, echt provokanten Gedanken mit auf den Weg geben.
Schieß los.
Dr. Matthews erwähnt am Ende seiner Analyse, dass dieser mysteriöse kanaanitische Priester Melchisedek später im Hebräerbrief in Kapitel 7 als direkte theologische Blaupause für Christus herangezogen wird.
Wow, okay.
Denk mal darüber nach. Der ultimative Schlüssel zum Verständnis der neutestamentlichen Lehre kommt nicht aus Abrahams eigener, reinen Blutlinie.
Stimmt.
Sondern er kommt von einem völlig unerwarteten, fremden Außenseiter, den er zufällig auf dem Schlachtfeld traf. Wie oft übersehen wir eigentlich tiefe Wahrheiten, nur weil sie uns von Menschen präsentiert werden, die nicht in unsere kleine kulturelle oder religiöse Schublade passen?
Das ist ein unfassbar starker Gedanke zum Schluss. Wahrheiten von den Rändern, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Wir haben heute gesehen, wie physische Reisen und spirituelles Wachstum untrennbar miteinander verbunden sind. Danke, dass du uns heute auf dieser Entdeckungsreise begleitet hast. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, bis dann.